Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer ein bisschen in der Tech-Welt unterwegs ist, der kennt den Namen Sam Altman inzwischen. Genau, das ist der Mann, der hinter OpenAI steht, beziehungsweise der CEO der Firma ist, die mit ChatGPT gerade die Welt etwas, sagen wir mal, umkrempelt.
Ja, zumindest ist der Hype ziemlich groß, aber wie es sich für einen US-Tech-Star gehört, gibt er sich nicht nur mit einem Projekt zufrieden. Ja, wir kennen es ja von Elon Musk. Aber sein neuestes, also das von Sam Altman, heißt WorldCoin. Er hat das Ende Juli offiziell gestartet und Benutzer können sich an verschiedenen Standorten weltweit registrieren.
Jetzt müssen wir einmal kurz erklären, was WorldCoin überhaupt bezweckt oder ist. Wer die Kryptowährungen, und das steckt da mit dahinter, haben möchte, muss seine Iris scannen lassen. Ja, richtig gehört. Dadurch soll so das Unternehmen sichergestellt werden, dass es sich bei den Leuten um, Zitat, reale und einzigartige Menschen handelt.
Ja, wer das hinter sich gebracht hat, erhält eine persönliche digitale Identität. Die sogenannte World ID. In Berlin kann man das schon machen, also Iris scannen. Warum das Auge genommen wird und nicht der Fingerabdruck reicht, erklärt uns Ricardo Malchiera, Europamanager von WorldCoin.
So when we were looking at that, we kind of realized, okay, let's see, maybe the fingerprint might be a way. But when we kind of started looking at the scale that we want to reach, the fingerprint just doesn't have enough entropy or information to distinguish one human from 1 billion humans, because there's a point where it starts getting into false positives. So when we were looking at the different biometrics that we could use, the iris was the only one that was actually the most reliable and resilient for the scale that we wanted to reach, because the iris has enough entropy to distinguish every single human from each other.
Okay, das haben wir soweit verstanden, aber ein bisschen mulmig kann einem bei der Vorstellung auch werden. So geht es übrigens auch dem Bundesinnenministerium. Das hat Bedenken wegen der Sicherheit des Projekts.
Sie kritisieren den technologischen Ansatz und meinen, dass die Verwendung der Retina oder Iris des Auges als Identifikationsmerkmal nicht zielführend ist, da es durch Unfälle oder Erkrankungen unbrauchbar werden kann.
Und sie haben auch was gegen die ID oder die Idee einer World ID. Das Ministerium meint, dass die pseudonyme Identifizierung mit dem deutschen Personalausweis ohne die zusätzlichen Risiken auskommen würde. Ein weiteres bedenkliches Risiko könnte auch die Weitergabe von biometrischen Daten an das Unternehmen WorldCoin sein.
Das kann man so sehen, ja, klar. WorldCoin betont natürlich, dass sie den Schutz der Privatsphäre und das Prinzip der Datenminimalisierung berücksichtigt hätten und sich auch an deutsche und europäische Datenschutzgesetze halten würden. Aber manchmal geht eben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Genau, und so halten es auch andere Länder, wie zum Beispiel Kenia und Frankreich. Sie arbeiten derzeit an Maßnahmen, um das Projekt zu untersuchen und mögliche Risiken zu bedenken. Und auch in Bayern wird das Projekt genau beobachtet, sagt Michael Will, Präsident des Landesamtes für Datenschutz, Aufsicht und hier auf Englisch, weil er in dem betreffenden Interview mit einem internationalen Medium gesprochen hat.
And this means that we will look whether this system is stable and is safe at the end. And we look at the end at a system which is deemed to transfer money. And so again, it requires very, very ambitious security measures and lots of explanations and transparency to ensure that data protection requirements are not neglected at the end.
Ja, und selbst in den USA kann WorldCoin derzeit keinen Dienst anbieten aufgrund der dortigen Gesetzeslage und Rahmenbedingungen. Das ist natürlich etwas bitter für den Amerikaner. Mal sehen, wie es weitergeht.
Tja, und ob das Ganze dann ein erfolgreiches Businessmodell werden kann. Jetzt aber wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Digitalisierungs- und Internet-Experten Clemens Skibitzki. Und denkt dran, uns zu abonnieren, bewerten. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Heute haben wir jemanden da, der mit zu unseren ersten Gästen im Podcast gehört hat. Ich glaube ungefähr Folge 4 und daher natürlich auch häufig in der NTV-Telebörse da ist und wir uns immer wieder über den Weg laufen, haben wir gedacht, können wir nochmal quatschen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Clemens Gebitzky ist da. Hi Clemens.
Ja, hallo. Mensch, echt Folge 4? Wahnsinn.
Ja, ungefähr, ja.
An mir kommt er nicht vorbei.
4, 5 Jahre her.
Da hat sich einiges getan in der Zeit.
Ja.
Das war vor Corona.
Ja, unter anderem bist du ja immer noch Autor, Wirtschaftshistoriker, Redner, Berater und so weiter, aber du bist kein Hochschullehrer mehr, oder?
Genau. Ich habe nach 15 Jahren an der Hochschule hatte ich irgendwann genug. Also lehrende Berufe sind ganz, ganz toll, aber sie haben auch so einen leichten Abnutzungsfaktor. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn du selber unter der sogenannten Juve Neua leidest, das heißt, wenn du irgendwie denkst, ach, die heute können gar nichts mehr oder sowas, dann weißt du bist jetzt alt genug, da rauszugehen. Und dann hatten mir aber auch die ganzen unternehmerischen Sachen einfach so viel mehr Spaß gemacht. Da habe ich halt gemerkt, dann 15 Jahre, da habe ich auch genug den jungen Leuten beigebracht, mit Unternehmen zu arbeiten. Macht dann eigentlich fast mehr Spaß.
Mir ist gestern auf jeden Fall zufällig auf der Google Maps App rumgesucht und dann erschien auf einmal Profski GmbH im grünen Gürtel, oder?
Weil du an ihn gedacht hast.
Nein, weiß nicht, warum das auf einmal auch da auftauchte.
Ja, das ist nur die alte Adresse, glaube ich.
Alte Adresse.
Okay. Umgezogen. Ja, genau.
Mhm. Aber das ist quasi deine Unternehmensberatung.
Das ist die Unternehmensberatung, aber eben vor allen Dingen die Beteiligungsgesellschaft. Also ich mache viel Beratung, aber eigentlich von der Zeit her mehr Speaker, aber eben auch dann ein Beratungsprojekt, aber das mit freien Netzwerken. Und ich hatte bis 2016 eben eine größere Unternehmensberatung, da waren wir so 60, 70 Leute. Da bin ich aber dann ausgestiegen und mache das heute das Gleiche, aber mit freien Netzwerken, weil ich mir dann immer die Leute passender raussuchen kann. Und habe dann aber auch ein paar Startups mal, ein paar Beteiligungen investiert. Und da habe ich dann, das ist dann die GmbH, da ist mir die Beteiligungsgesellschaft. Sonst bin ich Freiberufler.
Freiberufler. Oh ja, die haben es auch nicht leicht.
Während Corona hatten sie es nicht leicht, ja. Vor allen Dingen. Die hat keiner bedacht in diesem Lande so richtig.
Ja, heute am Tag der Aufzeichnung ein Musiker erfolglos vom Bundesgerichtshof geklagt. Er konnte ja nicht beschäftigt werden 3 Jahre während Corona und er wollte da Geld haben vom Baden-Württemberg und hat aber abgeschmettert. Ich glaube, die Klage wurde jetzt nicht zugelassen. Vielleicht geht er noch vor das Bundesverfassungsgericht, aber mal gucken.
Aber wenn du so viel beratend unterwegs bist, wo sind denn die Unternehmen gut und wo sind die schlecht in dem Moment?
Also es hat sich so ein bisschen gedreht. Ich mache das ja schon seit so 12, 13, 15 Jahren eigentlich in dem Thema alles digitaler Wandel, eben digitaler Strukturwandel, weil ich komme ursprünglich eben von meiner Ausbildung her als Wirtschaftshistoriker komme ich eben von dem Übergang vom Agrar- zum Industriezeitalter und hatte dann diesen Ansatz gesehen, eigentlich die Leute, die haben immer die Probleme, wenn es einen tiefen Strukturwandel gibt. Und deswegen digital, und da hat sich in den letzten 15 Jahren viel verändert. Also da hat sich viel getan. Man hat sehr viel mit Digitalisierung gemacht, was aber immer noch das gleiche Problem ist wie vorher. Es gibt in kaum einem Unternehmen, um nicht zu sagen fast gar keinem, eine einheitliche Vorstellung davon, was denn der digitale Wandel eigentlich ist. Und das wundert mich dann wirklich doch extrem. Das heißt, deswegen mache ich auch so viele Keynotes oder Halbtages-Workshops, weil ich den Leuten sage, Leute, ihr redet hier über Strategie, über alles mögliche, Ziele, aber ihr habt eigentlich kein einheitliches Verständnis davon, was ausmacht. Und wie wollt ihr denn Ziele und Strategie entwickeln, wenn ihr alle über was anderes redet? Und als Kölner vergleicht das ja immer mit Karneval. Also es gibt Karneval in Köln, Karneval in Düsseldorf, Karneval in Rio und Venedig.
Das ist ja ein Vergleich.
Weil das ist immer das gleiche Wort, Karneval.
Ach so, meinst
du? Und mit Digitalisierung, also wir machen ganz viel Digitalisierung. Da siehst du auch diese ganzen Umfragen. Ich lache mich da immer tot, versteht. Der Mittelstand ist total zurück oder total weit oder irgendwas in Digitalisierung. Wie messt ihr das denn, wenn ihr alle was anderes redet? Und das ist wirklich erstaunlich.
Ja, weil Buzzword.
Genau, ja, aber das ist ja das Erste, was du machen würdest. Also überleg mal, du hast Karneval in Rio gelernt oder in Venedig und sollst eine Kölner Karnevalsparty organisieren. Das ist doch das gleiche Wort, das ist aber ein völlig anderes Konzept. Und wenn du Leute mitnehmen willst, das heißt nicht, dass natürlich ist der Kölner Karneval das Wichtigste und Tollste auf der Welt für mich, aber es ist ja vollkommen klar, dass es gar nicht irgendwas besser oder schlechter ist. Aber eins ist klar, du wirst halt nicht mit deinem venezianischen Kostüm die richtige Musik und das richtige Bier für eine Kölner Karnevalsparty eingekauft haben. Das heißt, erst
also
was du
die
machen
Höhne
musst,
an Rio sind nicht so, oder?
Genau das, ja. Das heißt, oder stell dir mal vor, mein Lieblingssatz ist einmal, stell dir vor, du bist 40 Kilometer, wirst groß in Düsseldorf, hast da Karneval als Kind schon gelernt, warst noch nie, hast nie was anderes, Karnevalparty gemacht, kommst nach Köln, sagst, hello, ein Altbier bitte. Ist doch Karneval. Also, ihr guckt mich gerade an. Das verstehen natürlich nur die Kölner Karneval gefeiert haben, aber alle anderen nicht. Ja, und?
Aber es will ja auch keiner gleich machen. Beim Fußball ist ja was anderes. Sie wollten ja alle beim Sport denselben Sport betreiben. dieselben Regeln befolgen. Karneval, wer will denn schon den Kölner Karneval in Rio haben?
Ist ja, das ist ganz anderes Wetter. Aber wenn du eine, wenn du als Aufgabe hast, also in den digitalen Strukturwandel da reinzuführen, also heißt jetzt sprich, du sollst eine Kölner Karnevalsparty oder eine Düsseldorfer, dann müsst ihr aber wenigstens innerhalb der Runde alle übers Gleiche reden. Sonst habt ihr ein völlig anderes Verständnis.
Also erstmal eine Bestandsanalyse oder was ist
das? Ja, erstmal so also Mindset. Ne? Also es gibt ja drei Dimensionen. Also die meisten denken, wenn das Wort digital draufsteht, denken die halt sehr stark an Technologie. Die Technologie, die ist da. Technologien kommen und gehen. Gibt es aber eben eine Konstante in dem Strukturwandel, das ist der Mensch. Der Mensch, wir funktionieren ziemlich genau wie vor 10.000 Jahren. Also unsere Hard- und Software hat sich nicht so wesentlich verändert. Das heißt, dir muss ja klar sein, dass du das zusammendenken musst. Also erstmal die Technologie ermöglicht neue Prozesse und eine neue ökonomische Logik. Die musst du verstehen. Aber dann musst du auch noch verstehen, warum machen Menschen das und warum haben andere Schwierigkeiten, da mitzukommen. Und wenn du die drei Dimensionen nicht zusammendenkst, und die Technologie ist ehrlich gesagt für mich die einfachste, weil die ist gegeben, dann wirst du dir sehr schwer tun mit dem digitalen Strukturwandel, dich da anzupassen. Also Transformation, das ist die Stichwort Digitaltransformation, ist halt der aktiv gemanagte Prozess, sich an die neuen Rahmenbedingungen optimal anzupassen, dass du das Beste von den Möglichkeiten von heute nutzt. Das heißt eben auch hinterfragen des Alten. Das ist super schwer und da tun sich die Unternehmen immer noch schwer. Aber man sieht, mittlerweile ist das Feld schon sehr, sehr anders als noch vor 5, 6 Jahren. Kann ich gleich noch was zu sagen. Und Corona war auch noch ein ganz, ganz wichtiger Treiber in einigen Bereichen, in anderen aber eben nicht. Und ich verwende aber das sehr schön, weil die Leute das alle dieses kollektive Erlebnis hatten, was es ist, in so einem Lockdown zu sitzen. Und dann mache ich denen daran immer auch klar, was es braucht, um so einen Wandel zu managen. Mhm. Ja, und das ist eben genau dieses einheitliche Verständnis. Bei Corona, da musst du heute keinem erklären. Vor 5 Jahren wäre es nicht gegangen. Stell dir mal vor, ich hätte vor 5 Jahren euch gesagt, lass mal eine Videokonferenz machen.
Genau. Ja, genau, war nicht denkbar. Genau. Nee, das hat man erstmal ordentlich vorbereitet, 5 Jahre. Um zu testen, auszuprobieren.
Genau.
Und dann machen wir es in 5 Jahren.
Genau, die Technologie gibt es aber schon sehr lange. Und dann erkläre ich denen daran, guck mal, warum hat sich dann durchgesetzt? Weil wir keine andere Wahl hatten. Und in vielen anderen Bereichen des digitalen Strukturwandels gibt es genauso Technologien und die vorteilhafte, weil glaubt ihr, dass Videokonferenzen wieder wegwählen werden? Nein. Nee. Genau. Wir hatten mal vorher, hat es keiner vermisst. Das heißt, es mussten alle erstmal diese Erfahrung machen, was der Vorteil ist. Du siehst dich nämlich auf einmal auch noch. Und damit ist es besser als eine Telefonkonferenz. Aber es ist nicht das gleiche wie physisches Treffen. Trotzdem ist es vorteilhaft und wird auch bleiben. Aber ohne eine kritische Masse, die das eben erlebt haben, wäre das nicht passiert.
Ja, aber dann ist es am Ende immer der externe Schock, der den Menschen zur Veränderung
bringt. Ja, immer. Nee, es ist eine Möglichkeit. Und das ist eben das, was ich mache.
Häufig.
Genau, und ich mache mit denen Change Management. Ich versuche diesen Prozess, der durch Corona da passiert ist, durch das kollektive Erlebnis, bilde erstmal ein eigentliches Verständnis, fange an, es zu fühlen, dann beschleunigen wir den Prozess. Weil sonst müssten wir warten, bis der Letzte in der Organisation es auch verstanden hat. Das würde noch 20 Jahre dauern und dann ist alles vorbei.
Ja, hier haben wir das ja direkt gespürt. Warum funktioniert das nicht in anderen Technologien? Nehmen wir mal jetzt Klimawandel und dass wir es nötig haben. Wir brauchen Speicher. Immer das beste Beispiel. Wir haben schon über mindestens 15 Projekte, Filme gemacht, wie man Strom speichern kann. Mhm. In Hamburg dies und das immer. Wir reden aber immer nur über Projekte. Mhm. Die werden 2 Jahre gemacht. Dann sind sie auf jeden Fall in der Schublade irgendwo. Warum machen wir da nicht Tacheles sagen, hey, hier gibt's 2, 3 Sachen und die FDP zum Beispiel spricht ja gerne von Technologie offen, wir müssen mehr, aber es passiert nichts. Das wird nicht einfach mal ausgerollt aufs Land.
Naja, weil du, ja.
Der Druck ist nicht da.
Ja, nee, der Druck ist da. Es sind verschiedene Faktoren, der Druck, aber ich muss natürlich auch zugestehen, dass es ist schon sehr, sehr komplex. Ich könnte jetzt sehr, sehr viele Beispiele aus der Geschichte sagen, wo man der Meinung war, der setzt sich ja durch, da müssen wir alles andere, brauchen wir nicht mehr. Ein paar Jahre später kam irgendjemand über den Weg, hat keiner mit gerechnet. Also das heißt, das ist schon nicht so einfach zu sagen. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Also ich bin ein sehr großer Freund von Technologieoffenheit, aber einfach begründet aus der Geschichte. Man muss das auch richtig verstehen. Weil ganz viele Dimensionen, die hat vorher keiner auf dem Schirm gehabt. Und dass jetzt Leute sagen, wir wissen, dass wir bis 2045 nichts Neues finden werden, hey, das wäre zum ersten Mal in der Geschichte, so muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Die Welt ist halt komplex.
Aber mein Beispiel ist ja das, du sagst richtig, wir müssen ja alle Aspekte gucken, wir können nicht einfach so eine Technologie auf den Markt bringen, aber das tun so manche, ob das Merz oder Lindner ist, das wäre möglich, weil wir brauchen ja Technologien bis 45 einsatzbereit, eigentlich vorher schon, um was zu erreichen. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Technologie haben und jemand sagt, ja, haut doch raus einfach, mach doch einfach mal, ja, der Schaden ist ja dann groß, wenn sie nicht funktioniert oder fehlerhaft ist oder total Katastrophen hervorruft. Also Verstehst du, was ich meine? Ja, dieses, ich kann doch nicht einfach eine Technologie jetzt erfinden und sagen, auch die wird uns retten.
Oder? Nee, andersrum. Nein, andersrum. Du musst natürlich die Ziele klar machen, aber die Wege dahin, da ist Technologieoffenheit gefragt. Also ehrlich gesagt, in der ganzen Geschichte der Menschheit haben wir nichts anderes gehabt, als Technologie, die uns weitergebracht hat, Probleme zu lösen. Es war nichts anderes da. Es war weder der Verzicht oder Runterfahren. Das sind alles schöne Konstrukte. Aber so aus der Empirie der Geschichte. Ich bin halt dieser böse Typ, der schaut sich immer an und schaut sich die Quellen an und die Quellenlage von vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, schaut sich an, was die Leute damals gedacht haben, was hinterher rausgekommen ist. Da gibt es immer wieder so ein paar Konstanten. Ja, und das ist auch, also die eine Konstante ist, dass wir es einfach noch nicht wissen. Guck mal, das, nehmen wir das Beispiel auf so ein bisschen auszuweiten, wo wir gerade das große Thema Künstliche Intelligenz. Ist auch ganz viel Faszinations, also sogenannte Appetenz-Aversionskonflikt nennt man das, glaube ich. Also das heißt, du bist auf der einen Seite angezogen, boah, ist das Faszination, ja, das ist immer, ich bin angezogen, gleichzeitig abgestoßen, weil es ganz, ganz viel Änderung. Und mit der Digitalisierung in generell und eben Künstliche Intelligenz nochmal im Speziellen, da sehe ich sofort die Jobs, die verloren gehen werden. Das ist übrigens auch wieder als Historiker weiß ich, das war auch immer der Fall. Und du kennst aber noch nicht die Jobs, die entstehen, weil wir auf einmal völlig Dinge kommen, die können wir uns auch gar nicht ausmachen.
Aber du kannst davon ausgehen, dass die kommen, weil es immer so war?
Weil es immer so war, genau. Es kann natürlich sein, dass wir zum ersten Mal in der Menschheit, dass wir genau die Generation sind, die es vollkommen anders erlebt. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, würde ich jetzt sagen, ist dann relativ gering. Hätte ich dir vor einem Jahr gesagt, hör mal, Top-Job in einem Jahr, Prompt-Engineer. Ja. Hättest du mich angeguckt, was ist das denn?
Ja.
Hätte ich dir vor 15 Jahren gesagt, wisst ihr, was der Traumberuf von Teenagern ist? Creator oder Influencer, vor ein paar Jahren noch gesagt, hättest du gesagt, was ist das denn? Ja, das sind Leute, die haben, die machen Videos und so und vor ganz vielen Leuten. Ach, du meinst Journalist? Nee. Ja, das heißt, du kennst es einfach noch nicht. Nur, was der Menschheit noch nie ausgegangen ist, ist neue Beschäftigung zu finden. Deswegen bin ich auch kein Freund von diesem, was soll man denn mit unserer Zeit machen? Und meine, vor 200 Jahren, da waren 97% der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Und da hieß es auch, so wie heute, wir machen doch aus
Busfahrern. Das haben die im Winter gemacht, ne?
Ja, wir haben, heute kommt ja immer so dieses Argument, ja, wir können ja auch aus Busfahrern keine Programmierer machen. Glaubst du, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren haben die Leute gesagt, aus diesen Landarbeitern machen wir auch immer Bergarbeiter oder Stahlkocher? Da hat auch keiner gedacht, dass das geht. Es funktioniert dann. Es ist teilweise auch sehr mit tiefen Veränderungen verbunden. Mhm. Aber glaub mir, wir finden, also haben zumindest, wie gesagt, vielleicht über die erste Generation, was es nicht so ist, aber es ist so unwahrscheinlich.
Das glaube ich auch nicht.
Das wird schon wieder anders sein. Lass uns mal selber nicht so wichtig nehmen.
Ja, ich habe das eben schon, als wir kurz vorher gequatscht haben, gesagt, wir haben Ende 2019 mal so ein Interview gemacht für TV und da ging es halt um die goldenen 20er. Ne? Da hast du so ein bisschen was gesagt, so wenn es jetzt darum geht, was können wir lernen, ging es auch viel um Inflation. Ja, komisch, ne? Wahnsinn, verrückt. Es kommt uns jetzt irgendwie auch total bekannt vor und wie man mit der Geldpolitik irgendwie weitermacht. Und eine Lösung war von dir, man könnte ja mit so der digitalen Welt, also auf Basis von Kryptowährung, also Blockchain, ja, ein bisschen vorankommen.
Ja, ich habe, ich
bin. Weil es wäre historisch gesehen eine einmalige Chance, weil sonst wiederholen sich leider diese Verschuldungszyklen und Blasen immer wieder. Also wenn man sich irgendwie vernetzt digital mit den Währungen. Tralala, tralala, jetzt kommt vielleicht der digitale Euro, wer weiß. Aber jetzt erstmal 20er Jahre, was meinst du? Läuft so, wie man es erwartet hätte?
Naja, also die 20er Jahre, man muss ja dazu sagen, dieser Begriff goldene 20er, der ist ja sehr, sehr schön. Also das ist im Nachhinein, die Geschichte, unser Gehirn funktioniert so, im Nachhinein war ja alles irgendwie gar nicht so schlimm und alles ganz cool.
Früher war alles besser.
Ja, genau. Das kommt, der hat ja eine Begründung. So funktioniert unser Gehirn einfach.
Gesund.
Und die goldenen 20er, muss man dazu sagen, waren, die Hälfte davon war eine ziemliche Katastrophe.
Ja, das hast du damals auch
und
gesagt.
Vor allen Dingen
das ist
schon mal
konsistent.
Genau. So, und die golden war es auch deshalb aus der Not heraus geboren. Also alles, wo wir heute dann so in den 20er Jahren denken, diese Kreativität und diese Kunst und in ganz vielen Bereichen, das ganz viel vorgebracht. Ja, weil halt die alte Ordnung ziemlich untergegangen war. Unheimlich viele Leute haben alles verloren, was sie hatten und mussten neue Wege gehen. Und was wir lernen können, ist, dass wir wirklich, ganz oft habe dieses Marketing-Geblubber, aus Krisen Chancen machen und Chancen. Ja, aber ganz ehrlich, die großen Veränderungen sind erstmal blöd für alle Leute. Wir sind nicht, auch wenn wir uns noch für so tolerant und offen und innovativ halten, der Mensch ist erstmal dieses Gewohnheitsziel. Und das hat was mit der Evolution zu tun und wie unser Körper und unser Gehirn funktioniert. Das ist halt energiesparend. 20% des Energieverbrauchs des menschlichen Körpers gehen aufs Gehirn drauf. Das heißt, musst du viel denken und viel erfassen, dann ist das sehr energieintensiv. Das war in Zeiten von wenig Nahrung, war das nicht so gut. Sondern das heißt, du hast erstmal du versuchst erstmal so lange an etwas festzuhalten, was mal funktioniert hat, wie es irgendwie geht. Und wenn du dann nicht mehr kannst, dann wirst du ganz innovativ. Und jetzt kann man natürlich sagen, in Deutschland so strukturwandelmäßig, wir, bevor wir was richtig innovativ Neues machen, war es in der Geschichte auch mal so, dass wir leider erstmal in die Krise gekommen sind. Eine Krise heißt erstmal, ich weiß nicht, wo es hingeht, also Unsicherheit, und es kostet Energie, die Veränderung zu fahren. Das heißt, wir haben erstmal so Faktoren, die dagegen spielen. Und erst wenn wir nicht anders können, wir hatten eben das Beispiel mit eben dem Lockdown, dann haben wir Dinge genutzt, haben hinterher festgestellt, das war ja ganz gut, wir hätten von alleine nie aufgekommen. Ich stelle euch mal eine kleine Quizfrage. Was meint ihr, wie lange Videokonferenzen schon technologisch möglich sind?
15?
Ach, 60er Jahre.
Mhm. 60er.
Ich mache das immer ganz gerne in Vorträgen. Da stehe ich mich da hin, mal kleinen IQ-Test. Also okay, jeder mal die Hand heben, der länger meint, länger als 20 Jahre, 30 Jahre. Und ich stehe da immer noch und keiner zeigt mehr auf. Ich kenne es. 1936, erfunden in Deutschland.
Naja.
200 Videokonferenzen gleichzeitig mit dem Koaxialkabel, das ist heute, was im Kabel-TV liegt. Technologisch ist es schon lange möglich. Ja. Ja. Und es brauchte aber gewisse Faktoren, bis es natürlich muss auch kostenmäßig runterkommen, gewisse Verbreitung und. Und deswegen muss man halt immer sagen, es braucht halt anders. Und bei Corona in einem Bereich hat es halt dazu geführt. Und jetzt müssen wir sehen, bei einem anderen Wandel, wenn die Menschen erstmal, wird es einfach dauern. Und bei den 20ern konnten wir lernen, da war viel Veränderung. Es war aber auch ganz, ganz viel Krise, die keiner mehr aufhalten konnte. Das waren natürlich komplexe Ursachen. Erster Weltkrieg, die Inflation und.
Na gut, jetzt haben wir auch einen Krieg, der die Inflation mit angetrieben hat. Nicht nur, aber...
Aber keine richtige Krise in dem Sinne.
Ja, aber es sind aber schon interessante Parallelen da, ne, muss man sagen. Weil also nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschland musste halt die Reparationen zahlen, hatten nicht die Wirtschaftskraft, haben einfach Geld gedruckt. Und genau haben wir ja in den letzten 10 Jahren haben wir auch verdammt viel Geld gedruckt, ohne dass entsprechende Wirtschaftskraft dagegen stand. Und deswegen ist auch klar, man hat sich halt zuerst gefragt, wo bleibt denn die ganze Inflation? Und da waren ja schon ganz viele neue Theorien. Wir haben jetzt diesmal also alles anders, wieder wie immer. Ne? Also wir können Geld drucken ohne Ende. Es wird nichts passieren.
Das war doch die Zeit von Maynard Keynes, oder?
Nee, Keynes war nicht auf die Geldpolitik. Keynes hat eigentlich gesagt, wir können Zyklen steuern über die staatlich gesteuerte Nachfrage. Das ging aber nicht um Gelddrucken in dem Sinne. Das ist jetzt hier eine geldpolitische Komponente. Aber da wollen wir schon sehr ins Detail
kommen. Jetzt stolper mal ein bisschen ab in die Wirtschaftstheorie. Aber ja. Du hast ja vorhin über die Unternehmer gesprochen und Digitalisierung, wie man da eine Sprache spricht. Ich meine, unsere Gäste hier, wir haben ja häufig Unternehmer auch größere, also hier gerade aus Ostwestfalen, so von Gauselmann und
Milita
und so, da hört man eigentlich was anderes. Wenn man denen so zuhört, glaube ich, habe ich so den Eindruck, die wissen schon, was sie ändern müssen, was zu tun ist und wissen, was Digitalisierung bedeutet, reden nicht jetzt darüber, den nächsten Drucker anzuschaffen und den nächsten Computer, sondern wirklich ihre Prozesse zu ändern. Ne? Also das hört man schon raus.
Okay, ja, ihre Prozesse, aber ist ihnen, also mag sein, ich kann es ja nur sagen, ich bin sehr viel bei Unternehmen und frag die einfach mal, meint ihr, dass eure gesamte Führungsmannschaft ein einheitliches Verständnis davon hat, was der digitale Wandel ist? Das ist gemeint mit Karneval.
Wir laden immer nur den CEO ein, wenn möglich.
Genau. So, und jetzt, und das meine ich ja. Change Management ist halt genau, fängt an mit, redet erstmal über das Gleiche und erst dann, also wenn jedem auch dieses klar ist, worum es geht und warum es anders werden muss, das berühmte Warum, dann ist eigentlich logisch, dann wird es schneller gehen. Das passiert aber ehrlich gesagt, ich erlebe das viel zu wenig.
Okay, ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal auf KI, hatten wir eben schon zu sprechen kommen. Klar, Job ist der große Faktor. Der andere große Faktor ist natürlich trotzdem die USA, geben am Ende wieder den Takt an, zumindest technologisch. Müssen wir da jetzt einfach mit umgehen und schauen, was das dann macht mit unseren Jobs und wie wir dann mit der ganzen Technologie vorankommen?
Ja, also muss man wirklich sagen, auch wir hatten ja eben diese kollektive Erfahrung wegen des Lockdowns. Hier ist wirklich interessant. Also Künstliche Intelligenz ist schon lange ein Thema, vor allen Dingen im Bereich Datenanalyse. Und seit da letzten November diese generative Künstliche Intelligenz kam, ist es auch in aller Munde. Ich merke das auch bei mir, wenn ich ganzen Vortragsanfragen bekomme, kommt immer, egal welche Branche, egal wie langsam die Branche, es kommt immer, können Sie auch künstliche Intelligenz einbauen? Weil auf einmal weiß jeder irgendwie, das halbwegs damit anzufangen. Nicht in der Tiefe, aber es ist schon so, dass man sagen kann, okay, die haben es alle mitbekommen und die sehen faszinierende Dinge. Und wie gesagt, Faszination ist immer zwei Seiten. Also man sieht die Vorteile, man sieht aber eben auch die Nachteile und vor allem natürlich für Strukturwandel ist das wirklich Wahnsinn. Und wie kommen wir da voran? Also das kam jetzt so schnell. Ich finde es sehr interessant. Also bei dem Datenthema, konnten wir uns ja die Datenschutzgrundverordnung in Europa zum Beispiel bauen.
Da haben wir auch viel drüber diskutiert.
Während die Amerikaner das gemacht haben, haben wir erstmal die Regulierungen eingebaut, aber keine Champions in der Sache vorgebracht. Diesmal, glaube ich, wenn jetzt Regulierung zum Thema Künstliche Intelligenz kommt, würde ich sagen, wir sind noch so früh in der Phase. Jetzt hier was zu regulieren, wird schwierig. Gleichzeitig sehe ich natürlich aber auch die Möglichkeiten, die entstehen. Wir können es ja noch gar nicht richtig fassen. So schnell kommt die Entwicklung. Nur, dass wir uns in Deutschland oder in Europa hinstellen würden und sagen, müssen wir alle mal aufhalten, weil erstmal innehalten, das wird nicht funktionieren. Also das, was da eben gemacht werden wird, wird passieren erstmal und dann werden wir hinterher das Ganze versuchen, möglichst alle mal wieder auf ein vernünftiges Level zu bringen. Das war aber natürlich auch nie anders. Das war die Straßenverkehrsordnung gab es auch erst, nachdem es Auto schon ein paar Jahrzehnte gab.
Also das heißt, na gut, aber am Ende geht es jetzt um Produktentwicklung, oder nicht? Weil
das Geschrei war aber auch groß bei der Straßen. Ja. Bei den ersten Ampeln, glaube ich, haben die mit dem Pferdefuhrwerk aus, habt ihr noch alle hier die Ampeln hinzustellen?
Ja, natürlich. Und also das Auto war schon länger da, bevor es die erste Ampel gab. Ja, genau. Also weil das war vorher auch nicht nötig. Das heißt, wir sind jetzt wirklich in einer super spannenden Umbruchphase. Ja, und wenn man sich das mal so, also ich will mal auf die positiven Dinge kommen. Wir haben ja gerade in Deutschland ein spezifisches Problem, dass wir sehr oft darüber reden, Fachkräftemangel. Hm. Und ich glaube, dass genau jetzt jedem klar wird, dass künstliche Intelligenz kann ganz viele Dinge ersetzen, wo man sagen würde, Mensch, da werden Leute ihre Arbeit verlieren, müssen wir etwas anderes machen, was ja vielleicht nicht so schön ist, aber wir werden auch ganz viele Probleme lösen können. Und eines meiner Lieblingsthemen ist eben gerade dieser Bildungssektor. Wenn du Kinder hast, dann verstehst du ganz schnell, was für ein Riesenproblem das gerade ist mit Schulausfall, Lehrermangel, das alles fehlt. Wenn wir uns nochmal da vorstellen, was da so in Sachen Künstliche Intelligenz passieren wird und kann. Also wir reden seit Jahrzehnten darüber, dass es so wichtig ist, auf das Individuum einzugehen, den individuellen Lernfortschritt und. All das werde ich mit Künstlicher Intelligenz machen können und auch viel anfassbarer. Wenn wir jetzt noch KI zusammen mit Metaverse denken, also wenn ich dann wirklich meine Geschichte verstehen will, dann habe ich halt, okay, wenn mich die Periode erzählt mir halt Napoleon etwas oder ich gehe im alten Rom dort rum, dann werde ich Dinge mit viel mehr Sinnen erfahren und viel ganzheitlicher erfahren und individualisiert. Also mit einem Frontalunterricht mit 30 Kindern und dann fällt noch 1000 Mal Lehrerinnen und Lehrer aus, das kann ich natürlich heute anders machen. Das heißt, ich glaube, wir werden viel mehr zum Beispiel im Lehrbereich viel weniger mit weniger Lehrkräften auskommen, weil dass die Vermittlung von Stoff über künstliche Intelligenz auf individualisiertem Level passieren können wird. Und dann vielmehr diese menschlichen Themen, das Coaching, das Soziale, das wird eigentlich eher passieren. Ob unsere Lehrberufe zum Beispiel in der Ausbildung darauf ausgerichtet sind, werden wir halt dann sehen. Ja, aber das sind so die Vorteile. Also würde ich auch sagen, faszinierend. Lass uns also auf die Vorteile konzentrieren. Das wäre mal eine Riesenchance. Und wir haben in Deutschland, wir haben wenig Rohstoffe, wir haben ja vor allen Dingen Bildung. Also sollten wir voll darauf setzen, diesen Rohstoff, den wir da haben in unseren Köpfen, dafür Künstliche Intelligenz zum Beispiel einzusetzen, mit allem, ob wir da Metaverse und Avatare denken, musst du doch gar nicht dazu machen. Aber diese Individualisierung, das können wir endlich mal durchsetzen. Das, was wir früher gesagt haben, da haben wir jetzt die Produktivitätspeitschen dafür in der Hinterhand. Mhm. Das fände ich halt super, uns darauf zu stürzen. Dann hätten wir auch einen echten Fortschritt, dann würden wir aus diesem Krisengedöns da rauskommen. Ja, weil wir haben natürlich, also klar, müssen wir uns einfach klar machen, Deutschland ist ein Land, das war super gut fürs Industriezeitalter aufgestellt, nicht unbedingt für das digital vernetzte Zeitalter. Das haben wir bisher noch nicht bewiesen, dass wir es können. Jetzt wäre eine neue Möglichkeit, das zu tun, in konkrete Anwendungen zu kommen.
Mir fehlt gerade die Fantasie, wie das klappen soll.
Ja, wir haben ja, irgendwo habe ich letztens ein Beispiel von der Schule, die das eben intensiv schon macht. Also du kannst ja ChatGPT wunderbar als Englischlehrer programmieren und sagen, hier sitzt jemand vor dir, der muss ein paar Vokabeln
pauken. Aber es kommt wahrscheinlich dann wirklich von den Schulen heraus, weil bis sich die Bundesländer mal einigen und die Bildungs...
Und wenn ich hier noch eins zu deiner Idee mit Napoleon und so, wenn ich das überlege, wie Runway zum Beispiel, so ein Video-Tool, wo schon noch kurze Sequenzen, aber wenn ich mir das mal hochskaliert vorstelle, CGI, also computergenerierte Videos erzeugen, wenn ich mir das vorstelle, Napoleon, weiß man, wie der aussah ungefähr, dann ist dem Computer wahrscheinlich, wenn er noch Rechenkapazität hat, kein Problem da, Szenen aus Paris oder sonst wo nachzustellen. Und
dann stehst du halt in Waterloo auf dem Schlachtfeld und das erlebst du natürlich völlig Dinge anders als abstrakt irgendwas vorgelesen oder noch schlecht erzählt.
Hätten wir vielleicht nicht so ein AfD-Problem, wenn man andere Dinge nachempfinden könnte.
Ach,
das mal so.
Ich glaube, wir haben menschliche Probleme auf allen Seiten, da genug Dinge vorzustellen und zu erfahren. Ja, das ist ja, dann sollten wir uns auf diese positiven Dinge konzentrieren. Guck mal nochmal, die Individualisierung. Also heute müssten wir das alles, da muss sich eine Lehrkraft kümmern um 30 Kinder. Wie soll das? Das kann doch gar nicht funktionieren. Und nochmal, das Zwischenmenschliche, super. Aber warum kann ich denn nicht ich war auf einer Montessori-Schule, da hatten wir auch immer so Lehrmaterialien, damals noch alles physisch. Und da hieß auch, da kommst du mit dem, wozu du Lust hast, kommst du viel weiter, die Eigenmotivation. Und wenn die Materialien werden heute alle viel digitaler dann sein und dann kann ich wirklich viel individualisierter lernen. Das sind doch tolle Möglichkeiten. Lass uns darauf konzentrieren.
Ich denke auch an an Kinder zum Beispiel, die ja Teilleistungsstörungen haben, Legasthenie und so, was häufig viel zu spät ermittelt wird. Die Tools gibt's dafür, die kann man super digitalisieren, gibt's aber noch nicht digital. Das heißt, die Lehrer haben 30 Schüler, können die gar nicht alle beobachten. Also ist man darauf angewiesen, dass irgendein Elternteil oder irgendein Erzieher früher mal der kann nicht so richtig mit den Farben und sollte man mal untersuchen lassen. Richtig. Das tun die meisten erst in der 7., 8. Klasse und dann ist es zu spät.
Aber eigentlich müssten wir doch sagen, alle Kraft in die Bildung, weil die ist bei allem der Schlüssel am Ende. Also kaum ein Bereich, wo es nicht ist, aber das passiert ja nicht genug. Am Ende. Was macht Frau Stark-Wachsinger eigentlich so? Gab es neulich einen Artikel, was macht die eigentlich? So ungefähr war die Überschrift, nicht ganz so, aber das war eigentlich zusammengefasst,
die
Überschrift.
Jetzt würde sie dir sagen, wir haben ein föderales System. Ich würde mal sagen, du wirst mir nicht drei Bildungsministerinnen, Minister sagen können wahrscheinlich, dann können wir auch fragen, was machst du denn da in der Zeit? Das heißt, ich glaube, wir müssen es schon, es hilft nicht darum, Finger zu zeigen oder sowas. Das ist auch wieder die kollektive Erfahrung. Es geht darum, zu begreifen, da fängt es an. So wie ich das mit dem digitalen Transformation gesagt habe, es fängt immer mit der Erkenntnis und dem allgemeinen Verständnis an, wo wir da stehen. Und dass es eben wenig Sinn macht, versuchen, so wie wir es bisher gemacht haben, und dann so Hoffnung ist keine Strategie. Ja, also eben dann zu sagen, komm Leute, dann gehen wir doch jetzt drauf, dann setzen wir jetzt mal zum Beispiel in der Bildung, weil das ist eben der Faktor, der uns am ehesten am weiterbringen kann, das auch eben ganz schnell, dann setzen wir da drauf. Dafür muss es aber erstmal das Verständnis und die Bereitschaft dafür da sein. Und die Bereitschaft, die wird in dem Fall getrieben, glaube ich, weil, deswegen habe ich eben betont, dass das so schnell gekommen ist. Da wird jetzt kaum einer mehr Nein sagen, weil die Leute ganz viel davon sehen und fühlen. Und ihnen dann klar, du hast es gerade betont, das einzelne Kind, da bleibt dann jemand zurück. Das können wir gar nicht mit den Möglichkeiten von vorher. Und wenn du dann keine engagierten Eltern hast, dann bist du auf der totalen Verliererstraße. Ich habe mich letztens mit ihm unterhalten, der hat halt Gebärdensprache. Er meinte, auch da gibt es nicht mal eine einheitliche, also das wäre total, diese Community der Gehörlosen viel einfacher zusammenzubringen weltweit. Die haben keine einheitliche Gebärdensprache zum Beispiel. Und das ist noch gar nicht entwickelt. Das ist ja ein totales Projekt, kannst du super geil machen. Vorher waren die alle so verstreut. Durch die Digitalisierung bringt uns an, die vernetzt uns halt und bringt uns zusammen. Und genauso würden wir in ganz vielen Bereichen, glaube ich, so viel weiterkommen. Ja, weil du könntest ja auf einmal auch unser ganzes Konzept mit, da sitzt alle im Klassenraum und machen irgendwie gleiche. Warum hast du nicht die 5 Interessierten, die an einem Thema in der Schule interessiert sind, die kannst du alle zusammenbringen. Digitale Vernetzung ermöglicht doch genau das. Und die Künstliche Intelligenz bringt uns halt eben genau diesen Lernfortschritt, da brauche ich keinen Lehrer mehr dafür. Ein Professorenkollege von mir, der hat schon seinen eigenen Avatar und der ist jetzt gespannt, was passiert, was eigentlich die sagen. Ich sehe es ja selber, ich war 15 Jahre da, es gibt manche Vorlesungen, da verändert sich nicht viel. Da erzählst du immer das Gleiche mit leichten Nuancen. Anstatt diese Zeit zu sparen, die kannst du ja individuellen Lernfortschritt, die nutzen wir dann eben das Soziale, das Interaktive, das ineinander aufbauen. Das Diskutieren, das, was wir eben nicht ersetzen können und sollten, uns auch zu fokussieren.
Ja,
der Avatar könnte ja sogar reagieren.
Ja, und er kann ja seinen eigenen Chatbot programmieren.
Aber das ist auch die spannendste Frage. Also für Lehrvermittlung, super gut. Ob Beziehungsaufbau, soziale Beziehungen, ob das eben auch so schnell zu wissen. Es gibt so interessante Forschungen, die sagen halt, es ist relativ einfach, auch ein Avatar, also dass du Menschen dazu bringst, dass sie sich in Avatar verliebst, zum Beispiel.
Ja.
Das kommt natürlich auch ganz unheimlich. Da bin ich mal gespannt, ob das nicht eher so ein Randphänomen sein wird. Oder ob das immer funktioniert. Aber da stehen wir am Anfang. Das sind halt schon spannende Zeiten.
Girlfriend GPT gibt es doch schon.
Ja, sind das Einzelfänomene, über die wir dann alle berichten? Oder wird das Masse? Geh mal jetzt zurück.
Kommt drauf an, wir sind auch eine einsame Gesellschaft.
Ja, aber guck dir, aber ist es nicht vielleicht auch zur Lösung des Problems der Einsamkeit? Weil wir werden nicht, weil wir wünschen, dass eben das Problem gelöst wird. Ja, meine Mutter hat es mal so schön formuliert. Die meinte, wer hat eigentlich irgendwie gesagt, dass eine ältere Dame irgendwie mit einer Katze allein vorm Fernseher sitzen soll? Warum soll die nicht sozial vernetzt sein über digitale Medien? Ja, genau. Aber vor 15 Jahren, guck mal, was da vor 15 Jahren war, als es losging mit sozialen Medien. Ja, nee, also das ist ja für ganz gefährlich. Und
wir kennen das ja auch mit den Robotern, die Geschichten aus den japanischen Altenheimen, die ja nur eigentlich 2 Kulleraugen haben und trotzdem animieren die alten Leute dazu, den zu mögen oder so. Oder lächelt, der hat eigentlich ja nur einen Strich, einen halbrunden Strich und 2 Augen und schon animiert er die Leute dazu, den ernst zu nehmen, relativ ernst. Ne? Also Ist das erstaunlich, der Mensch.
Das ist wie bei, ich glaube, kleinen Babys. Also die können ja auch nur so Umrisse erstmal erkennen. Und es funktioniert ja auch schon. Ja. Also da sind wir, wie gesagt, ganz am Anfang. Aber wir sind ja jetzt wieder. Nehmen wir nochmal dieses Lockdown-Problem. Wir kommen ja jetzt aus einem Treiber heraus, nämlich genau dieser Arbeitskräftemangel, der uns, glaube ich, dazu bringen wird, anders über Technologie, technischen Fortschritt und so weiter nachdenken zu müssen. Und im Endeffekt werden wir vielleicht in 20 Jahren dann super, dass uns das gemacht haben, weil wären wir noch genug Leute da gewesen, hätten wir es vielleicht noch falsch gemacht.
Ja.
Oder einfach weitergemacht. Kann ja sein. Ja, und so deswegen Wirtschaftsgeschichte oder komme ich in Wirtschafts- und Sozialgeschichte, das muss ich ja mal zusammendenken. Ja, wenn ich das mal höre.
Die ist ja früher Sozialwissenschaften.
Ja, ist es ja, genau. aber ich war zum Beispiel im Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte. Ich habe dort super viel gelernt. Warum? Weil dort, da waren immer drei Perspektiven. Da waren Historiker, die konnten super so Quellen beschreiben, also beschreiben, was war. Dann kamen die Ökonomen, so wie ich, und die haben eigentlich erklärt, was die ökonomische Logik, warum das so passiert ist. Und dann kamen die Soziologen noch dazu, haben gesagt, was hat das mit den Menschen eigentlich gemacht? Und diese Dimensionen, die mache ich bis heute bei den Beratungsdingern, der muss das so zusammendenken. Und ich glaube, dass wir das auch falsch gemacht haben in vielen Bereichen, dass wir viel zu spartenmäßig dann nachdenken. Ja, das meinte ich auch, vielleicht eben, nehmen das Thema eben Klimawandel. Ich werde nie mit einem Klimaforscher diskutieren, weil der ist tief in seinem Thema. Ich kann dir aber sagen, den menschengemachten Klimawandel, dafür musst du halt.
Das war im Vorgespräch nur für.
Ach so, ja, dafür musst du aber andere Disziplinen. Wenn der menschengemacht ist, dann musst du verstehen, warum Menschen das so gemacht haben. Ja. Das heißt, du musst die Disziplinen komplementär zusammenfügen.
Früher war eben alles besser.
nee, das ist, nein, früher war nichts.
Ich denke an Sozialwissenschaften, weil du das ja angesprochen hast. Ja. Ich habe mal über Pareto geschrieben zum Beispiel. Ja. Also das waren ganz andere. Wissenschaft sowieso noch anders definiert oder als heute und so weiter. Ne? Das waren anders gedacht, anders gemacht und ja, vielleicht auch besser gemacht, glaube ich. Der reine Volkswirtschaftslehrer, ich weiß nicht, ob das so, ich habe es ja auch gehabt, aber.
Aber wenn wir jetzt mehr oder weniger mal ein Fazit ziehen zu diesem Gespräch.
Ich dachte, wir reden noch über digitale Verwaltung.
Ja. Dann wird die Note gleich viel schlechter ausfallen.
Online-Zugangsgesetz,
ja, oder Kfz-Zulassung, da sind wir gerade dran.
Ach so, okay.
Ja, spannend, kann ich nur empfehlen.
Ich hab irgend so ein Beispiel auseinandergenommen gesehen, das wäre ja Wahnsinn. Das war ein Sammelsurium an Zuständigkeiten, die alles gerne verhindern.
Von der OZG,
grausam. OZG jetzt oder Kfz?
Nee, Kfz-Zulassung.
Ja, wir haben jetzt aktuell bekommen, die. Steht jetzt alles fest, wie das laufen soll. Und jetzt haben wir bekommen vom Verband mal die Aufschlüsselung, welche Punkte, wenn man Autos zulassen will, was man da alles machen muss. Dann 35 Sachen. Ob Klicks dabei sind oder eine App zu öffnen oder so. Das sind 35 Punkte, die man abarbeiten muss. Bis man dann, aber es soll ab September möglich sein, Auto reingehen ins Autohaus und wegfahren.
Gut.
Wir lassen uns überraschen.
Wir sind gespannt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und Hoffnung ist keine Strategie, habe ich heute gelernt.
Genau. Nein, wir müssen es ja machen. Aber gut durchdenken und dann machen.
Ja. Aber wenn jetzt so ein Fazit, ich meine, wir können jetzt natürlich nicht alles besprechen, aber so wie geht's Deutschland digital, so schulnotenmäßig?
Oh, die Schulnote ist halt schwierig. Ich bin halt sehr anspruchsvoller Mensch, gemessen an den Möglichkeiten. Nein, wir sind völlig hinter den Möglichkeiten zurück. Das muss man leider so sagen. Also fangen wir bei der digitalen Verwaltung an. Das heißt, dass die Kernprozesse, wir haben uns, die sind einfach nicht digitalisiert worden. Nur mal, digital ist ja nicht das Gleiche wie vorher machen, nur eben digital. Es geht ja darum, das Beste aus den Möglichkeiten von heute, die Grundbedürfnisse zu erfüllen. So schnell, so einfach, so individualisiert, wie es nur irgendwie geht. Und da sind wir einfach sehr, sehr hinten dran. Und es gibt bestimmt viele Gründe dafür, aber eben von Demografie und so weiter, aber eben auch dieser Faktor, dass wir halt zu wenig schauen auf die Chancen. Und eben zu sehr auf die Bedenkenträger in der ersten Reihe stehen und Leute noch irgendwie vorankommen können mit, nee, und guck mal, wie alles das Böse ist. Und da bin ich halt dann immer so, also ich höre sehr oft, und das muss ich ja wirklich sagen, weil ich betone halt in meinen Vorträgen halt sehr oft immer, so ist es und das sind die Chancen und glauben Sie, das geht wieder weg. Und dann kommen ganz oft, merke ich dann sowas wie, ja, aber haben Sie das nicht alles so positiv gesehen? Und ist das nicht, und ich sage dann, nein, da sind ganz, 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 ganz viele schlimme Sachen dabei. Ja, also nehmen wir diese ganzen digitalen Geräte, also was das mit unserem Gehirn macht, mit Kindern macht, und das sind ganz viele schlechte Sachen dabei. Aber man muss ja nur eine Frage stellen: Glaubt ihr, es geht wieder weg? Und dann sind die eigentlich alle so, also die solange die Liste der positiven Faktoren länger ist als die oder wirksamer als die der negativen, wird es passieren. Und deswegen lass uns nicht so viel aufhalten mit den negativen Dingen, also dem Motto, oh, das ist aber alles schlecht, da müssen wir erstmal nicht drüber reden. Wie oft habe ich das da? Ich rede dann darüber, sie wollen rekrutieren, sie kriegen nicht die richtigen Leute. Gucken Sie mal, Sie brauchen Azubis. Ja, dann sind sie jetzt heute, wenn sie unter 25 sind, sollen sie wahrscheinlich mal bei TikTok unterwegs sein. Dann gucken die sich an, gucken sie, wer von ihnen hat einen TikTok-Account? Schon mal da gewesen. Du musst ja gar nicht selber was machen, aber schon mal da gewesen. Dann gucken sie sich an, sehe ich schon den Blick von dem einen, geht dann so, findest du auch doof, ne? Der andere, ja, genau. Und schon ist das Thema erstmal für Jahre erstmal weg, anstatt zu sagen, positiv formuliert. Ich habe einem anderen Podcast das mal erwähnt, also 2015 konnten wir das sehen, da war ein Vorstandsvorsitzender eines Autokonzerns, der hat dann über Tesla gesagt, da kann ich Ihnen nichts zu sagen, die ignoriere ich bewusst. Die sind halt pleite und können nicht produzieren. So, und dann habe ich.
Weil das wohl war.
Ja, Moment, dann habe ich aber dazu gesagt, das kann man zu dem Zeitpunkt auch so sehen. Also das ist ja nicht die Arroganz, dann hinterher zu sagen, das hätte auch so sein können. Aber das Entscheidende ist da, warum hast du nicht darauf geschaut, wie die 200.000 Vorbestellungen in einer Woche hatten, ohne einen Cent klassische Werbung? Ja. So, ja. Darauf musst du, also guck doch auf das, was gut funktioniert. Und das haben wir so nochmal in Europa, wir reden viel zu sehr über Regulierung und was alles Schlimmes werden kann und. Während die anderen Regionen einfach vorangehen, auf die Vorteile sich konzentrieren. Wir sollten wieder diesen Geist haben. Und deswegen hängt das natürlich schon so ein bisschen zusammen, geht es uns noch vielleicht zu gut dafür, bevor wir das ja tun. Ich würde immer daran arbeiten, dass wir diesen Punkt der Erkenntnis vorziehen. Ja, weil das wäre halt irgendwie für uns alle irgendwie schöner. Mhm. Und deswegen, das fängt aber beim Einzelnen an, das ist die Arbeit, die wir hier oder ihr jetzt hier auch gerade macht, also eben daran zu arbeiten, diese grundsätzliche Einstellung zu haben, eben zu Veränderungen und zu Wandel und zu den Möglichkeiten, das Positive zu sehen. Und deswegen Fazit, ne, da haben wir noch viel aufzuholen, aber es wird halt täglich arbeiten und ich sehe an meiner Arbeit, während ich vor 10, 15 Jahren, da hast du noch teilweise, ja, ist ja nett, so Zukunftsonkel und so. Das war alles ganz nett. Und heute ist das schon anders. Ja, heute fragen sie nicht mehr das Warum, sondern die fragen nach dem Wie. Und dann fängt wieder an, wie mit dem Fühlen. Nehmen wir so ein Beispiel. 2014 habe ich noch ein Interview gegeben. Ja, Facebook kauft WhatsApp. Ja, werden die alle weggehen? Ich so, nee, es ist einfacher, schneller, es ist individualisierter. Klar wird sich das durchsetzen. Damals hatten noch nicht viele WhatsApp. Heute 9 von 10 Deutschen nutzen WhatsApp. Heute muss ich die Themen nicht mehr erklären, weil die wissen das jetzt alle. Ja. Vor 10 Jahren war das anders. Und in 10 Jahren, ja, und werden auch viele andere eben wissen und fühlen. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich versucht sich auf das zu konzentrieren, die menschliche Konstante, weil der Mensch ist das Langsame in der Veränderung. Was wollten die eigentlich immer schon machen? Und was tun sie nicht, weil sie noch was anderes gelernt haben? Und dann weißt du eigentlich ziemlich genau, wo die Zukunft hingeht. Und dann sollten wir genau das anpacken und uns darauf konzentrieren. In jedem Unternehmen, in jeder staatlichen Behörde, in jeder Organisation und in der gesamten Gesellschaft. Weil das wird sowieso kommen. Dann lass uns auf die positiven Dinge konzentrieren und die negativen natürlich so weit eindämmen, wie es geht. Das ist ja logisch. Also wir finden ja nicht alles toll. Ja, aber heute wird ja keiner wahrscheinlich aufs Auto verzichten wollen oder auf mobile Fortbewegung. Trotzdem gab es verdammt viele Verkehrstote am Anfang. Jo, aber ja, aber das hat sich deswegen, oder stärkst du nicht mehr ein Flugzeug, weil du abstürzen könntest? Nö. Also wir brauchen noch eine Risikoeinschätzung, brauchen wir einen gesunden Umgang mit dem Risiko von Veränderungen.
Wir nehmen mit auf die Vorteile.
Ach, das hatten wir auch hier. Also wir hatten ja den Herrn Gigerenzer mal zu Gast. Bitte die Folge anhören zum Thema Risiko. Mensch, ja, das ist ein ganz schwieriges Thema.
So, aber nur vielleicht der letzte Satz dazu. Und was wir natürlich brauchen, wir brauchen in den Führungsetagen in Politik und Unternehmen, brauchen wir halt auch mehr Menschen, die das wollen und das fühlen. Und da sehe ich auch einen echten Mangel, muss ich sagen. Ja.
Dann das bis zum nächsten Mal.
Danke, Clemens. Danke,
aber
Clemens.
Sehr gerne, immer wieder.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.